Wir sind ein Venture-Fonds. Wir müssen vernünftige Returns produzieren, damit uns die Investoren weiterhin Geld geben. Aber wir glauben, dass wir diese Returns erzeugen können und dann nicht in Dinge investieren müssen, von denen wir nicht glauben, dass sie positiv sind. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie Juul, also diese Vapes, so alle gesagt, oh, was ist das für eine Riesenfirma? Und dann habe ich gesagt, das ist nur eine neue Form von Nikotin abhängig zu machen. Das ist mit Sicherheit nichts Gutes für die Welt, da brauchen wir jetzt nicht mitzumachen.
Danke für euer Interesse und herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Albert Wenger. Deutsch-amerikanischer Risikoinvestor, Partner bei Union Square Ventures und Autor des Buchs Die Welt nach dem Kapital, das ursprünglich mal als Open Access Buchprojekt auf Englisch veröffentlicht wurde, aber kürzlich auch auf Deutsch im Piper Verlag als klassisches Buch aus Papier erschienen ist. Albert, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Schön, hier zu sein.
Was hat dich in deiner Jugend in Deutschland auf ein Leben als Tech-Gründer und dann VC-Investor in den USA vorbereitet?
Ja, ich habe damals mich sehr frühzeitig in Computer verliebt. Und ich hatte das große Glück, dass ich Menschen in meinem Leben hatte, die das unterstützt haben. Angefangen mit meinen Eltern, die mir damals einen Apple II gekauft haben, als das komplett ungewöhnlich war in Deutschland. Aber auch Lehrer am Gymnasium, am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Oberasbach. Zum Beispiel der Herr Miedaner, der dort den Computer-Club geleitet hat im Prinzip. Und dann hatte ich auch das große Glück, dass ein Informatikstudent, der am Ort bei uns gelebt hat, in Unterasbach damals, mich wirklich hier unglaublich toll betreut hat und mir seine ganzen Bücher gegeben hat, Kopien seiner Floppies und alle meine Fragen beantwortet hat. Und seitdem bin ich eigentlich auf dem Weg, immer Computer zu verstehen, Computerinnovation mitzubetreiben, zu fördern, in die zu investieren, aber auch über deren Implikationen für die Gesellschaft nachzudenken.
Auf der einen Seite ist es naheliegend, als Dorfkind, Computer-Nerd gleichzeitig dann über den großen Teich zu schielen und in die USA zu ziehen, da zu studieren, später zu promovieren. Was hat bei dir denn aber den Impuls ausgelöst? Die meisten machen es dann ja doch nicht oder zumindest nicht so früh.
Also mein Vater hatte sehr frühzeitig gesagt, muss man in die USA, muss man ein Jahr in den USA verbringen. Und dann, als ich 16 war, habe ich ein Jahr in den USA verbracht und war da in Rochester, Minnesota bei einer Gastfamilie. Und mein Gastvater war ein Ingenieur bei IBM. Der hat an dem Chip für die AS400 gearbeitet. Es hat mir einfach irre gut gefallen. Ich habe mich super wohl gefühlt in den USA und sag ich mal, der Optimismus, dass man einfach Dinge machen kann. Und dann bin ich nach Deutschland zurück, habe das Gymnasium fertig gemacht und hatte aber schon im Kopf, dass ich eigentlich gerne in den USA studieren will. Und bin dann vor dem Abitur nochmal in die USA geflogen, hatte so ein Ticket, das gab's damals, da konnte man so viel fliegen, wie man wollte. Und bin eigentlich in den ganzen USA rumgeflogen, habe die ganzen Universitäten besucht. Und wollte eigentlich nach Stanford gehen. Ein toller Campus, tolles Wetter. Das war auch so eine Hochburg der Informatik natürlich. Bin dann in Harvard gelandet, auch keine schlechte Schule, aber es war damals die einzige Schule, die ich mir leisten konnte. Es war damals zu dieser Zeit die einzige Schule, die internationalen Studenten auch Finanzhilfe, ausführliche Finanzhilfe gegeben hat.
Wer weiß, ob du heute gehen könntest. Das war Ende der 80er Jahre?
Ich war an Harvard von 87 bis 90.
Was hat sich an dem Land deiner Kindheit, deiner Jugend verändert, seitdem du dann Ende der 80er Jahre ausgewandert bist? Jenseits des Offenkundigen, größeres Land, wiedervereinigt und so.
Ja,
versuch mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, also ich meine, ich bin ja nach dem Harvard-Studium bin ich nochmal nach Deutschland zurück, habe von 90 bis 93 in Deutschland gearbeitet und bin dann 93 ans MIT gegangen und habe dann einen PhD gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich im unternehmerisch und im Investitionsbereich unterwegs. Die größte Veränderung ist, dass es damals halt, sag ich mal 96 oder so, gab es schon eine riesige Startup-Welle in den USA und sehr viel Venture-Kapital und so weiter. Das war damals noch in der Anfangsphase in Deutschland. Und heute gibt es umfangreiche Risikokapitalfirmen in Deutschland, sehr, sehr gute Firmen, die in tolle Startups investieren. Und nicht nur jetzt, sag ich mal, irgendwie, es gab ja mal eine Zeit lang so diese Idee, dass Deutschland nur das kopiert, das, die Samwer-Brüder oder so. Aber das hat den Boden bereitet für das Ökosystem der Startups. Und jetzt gibt es viele Startups, die komplett innovative Dinge machen. Zum Beispiel, wir sind Investoren in einer Firma, die heißt SimScale in München. Das ist eigentlich weltweit die einzige Firma, die eine cloud-basierte Simulationsplattform, Multiphysik-Plattform hat, die sie über 10 Jahre gebaut hat und ist jetzt heute damit weltweit führend. Die größte Veränderung meines Erachtens über diesen Zeitraum ist eben dieser Aufbau eines erfolgreichen und noch weiter wachsenden Startup-Ecosystems, sowohl von Gründern als auch von Investoren.
Freut uns natürlich, dass du den positiven Blick auch hier sofort wieder die positive Brille aufsetzt und nicht über die gewissermaßen noch Nachzügler Probleme sprichst, die Deutschland im Öko-Startup-System und natürlich auch im Venture-Kapital noch ganz klar hat. Fangen wir aber jetzt erstmal, gehen wir noch einen Schritt zurück und gucken wir ein bisschen von oben auf die Art und Weise, wie du investierst. Auf welche Trends und Technologien guckt ihr jetzt zurzeit bei Union Square Ventures besonders und dann vielleicht auch durchaus differenziert in, auf welche guckt ihr besonders in Deutschland und Europa?
Wir haben vor einigen Jahren einen separaten Klimafonds aufgelegt. Das war, der erste war 2020, der zweite 2022. Und innerhalb des Klimafonds haben wir sehr viel auch in Energie investiert. Das Energiethema ist extrem wichtig und wird extrem wichtig bleiben. Die KI verbraucht sehr viel Energie und im Prinzip die Grenzkosten der KI sind die Kosten der Energie. Wir haben hier in Firmen investiert, wie zum Beispiel Radiant in den USA, die machen einen kleinen modularen, also extrem kleinen Nuklearreaktor. Wir haben in Europa in Transmutex investiert, die helfen Atommüll eigentlich zu upcyclen.
Wir hatten Guido Huben bereits hier im Podcast. Und die Sprint unterstützt.
Wir haben investiert in Zanskar, die machen Geothermie sehr viel zugänglicher. Geothermie ist eine der unglaublichen Energiequellen, die wir haben und nicht annähernd nur aus einem, weniger als 1% ausnutzen. Also hier gibt es wahnsinnig viel zu tun.
Man denkt immer an Island, aber eigentlich kann man es fast überall machen, ne?
Man kann es fast überall machen, genau. Und auch in Deutschland unter anderem. Deutschland hat 2 Zonen, in denen Geothermie durchaus möglich ist. Das ist weiterhin ein Bereich für uns. Wir befassen uns sehr viel mit damit, was wir jetzt programmierbare Energie nennen. Das heißt also, wie kann das Netz umgebaut werden, damit die Ressourcen im Netz programmierbarer werden? Das Netz, wir glauben, das Stromnetz wird über die nächsten Jahrzehnte immer mehr so ausschauen wie das Internet. Und in dem Bereich sind wir sehr aktiv, haben wir auch in Europa investiert, unter anderem eine Firma, die heißt Kaktus, die kommt aus Finnland, die bauen Batteriesysteme. Und diese Batteriesysteme sind zum Teil behind the meter und zum Teil in front of the meter. Und die helfen, das Netz zu stabilisieren. Die helfen, Energie von Momenten, wo es sehr viel gibt, auf Momente zu übertragen, wo es wenig gibt. Auch da sehen wir, also Speicher, sehen wir noch wahnsinnige weitere Wachstumsmöglichkeiten. Dann natürlich KI. Das ist ein Thema für alle, wobei wir wirklich versuchen zu verstehen, welche Bereiche der KI hier es möglich machen werden, tatsächlich separate Firmen aufzubauen. Denn man muss ganz klar sehen, dass die großen Incumbents, also Google, Meta und dann vielleicht 1-2 neue Firmen, OpenAI, Anthropic, aber es ist sehr schwierig für Startups hier wirklich vernünftig Fuß zu fassen. Und deshalb sind wir jetzt hier nicht, sag ich mal, in super Eile. Wir haben schon einige sehr gute KI-Investitionen. Wir haben sogar schon einen KI-Exit. Wir waren Investoren in einer Firma, die heißt Casetext. Die war sehr frühzeitig, was die Anwendung von KI im juristischen Bereich angeht. Wir sind jetzt Investoren in einer Firma, die heißt Abridge. Die ist sehr gut unterwegs im Medizinbereich. Wir haben aber auch neue Investitionen im Medizinbereich gemacht, wie zum Beispiel Doctronic.
Aber genau, was wäre der Blick? Was wäre der Blick gewissermaßen? Also ja, du sagst, es ist schwierig gegen die Goliaths mit ihren auf der einen Seite Entwicklungsvorsprüngen, insbesondere bei den Foundation Models irgendwie mitzuhalten und ihren gigantischen Datenmengen.
Ja, es geht um die Datenmengen.
Es
geht wirklich um die Datenmengen. Denn Google zum Beispiel hat einfach wahnsinnig viele Nutzer weltweit und kann jetzt ihre Gemini-Modelle hier immer in dem Moment präsentieren, wo jemand was macht und hat schon all die Daten im Prinzip. Also die Daten sind schon da. OpenAI durch ChatGPT hat weltweit 1 Milliarde Nutzer oder mehr. Das sind tolle Daten, eben die nur OpenAI zur Verfügung stehen. Deshalb suchen wir schon nach Möglichkeiten, wo man sagt, wo kann man vielleicht Datensätze finden, die eben den anderen nicht zur Verfügung stehen. Abridge arbeitet einfach zusammen mit Krankenhäusern und geht eben direkt in deren Electronic Medical Record Systeme mit rein. Und das sind halt Daten, die eben nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Doctronic macht sowas Ähnliches, aber in einem Direct-to-Consumer-Modell. Und auch da versucht Doctronic, dass Patienten eben ihre eigenen Medical Records auf Doctronic verwalten. Und wir glauben, dass man hier vielleicht einen separaten Brand aufbauen kann, weil halt ChatGPT zwar bei der Diagnose sehr gut ist, aber danach kein Medikament verschreiben kann und Doctronic hat Ärzte, die verschreiben können. Aber man muss meines Erachtens als Investor hier wirklich drüber nachdenken, wo letztendlich langfristige Wertschöpfung erfolgen kann. Denn es wird hier viele Firmen geben, da schaut das Wachstum erst ganz, ganz toll aus. Und dann entscheidet sich irgendein Großer, dass das, was die hier verkaufen, dass das eigentlich etwas ist, was der Große kostenlos mit weggibt, als sozusagen als in dieser Strategie, die heißt Commoditize the Compliment. Wir denken, es ist eine ganz tolle Zeit für Unternehmer und Unternehmerinnen, hier neue Firmen zu starten und relativ schnell auch Geld einzusammeln. Aber es ist für Investoren doch auch eine Zeit, wo man anstatt jetzt hier bei hohen Bewertungen in viele Dinge einzusteigen, wirklich darüber nachzudenken, was hier als wo langfristige Wertschöpfung erfolgen wird.
Welche Rolle spielen denn bei dir langfristige Werte? Du bist ja seit langem positioniert eben als Investor, der sagt, es geht jetzt nicht nur ausschließlich um die Kohle, das muss auch irgendwie wertegeleitet sein.
Das ist eigentlich für uns schon immer ein Thema. Also schauen wir mal Erziehung an. Wir haben viele Pitches gekriegt von Firmen, die gesagt haben, wir haben hier eine bessere Methode, dass Studenten leichteren Zugang zu Studentenloans kriegen. Und unsere Meinung war, nee, das Ziel der Technologie muss einfach sein, dass das Lernen billiger wird, nicht, dass die Leute hier leichter Zugang zu Verschuldung haben. Und so diese Art von Wertehaltung informiert schon die Dinge, in die wir investieren.
Gibt es Zielkonflikte? Also gibt es Situationen, wo du gesagt hast, das ist eigentlich eine echt gute Business Opportunity, aber es widerspricht im Kern den Prinzipien, mit denen du Geld eingesetzt sehen möchtest, um die Welt in welcher Form auch immer voranzubringen?
Naja, ich denke, wir haben uns hier, die Freiheit eigentlich gekauft durch eben relativ große Disziplin. Die Disziplin ist, dass wir unsere Fonds sehr klein gehalten haben und wir müssen nicht in alles investieren. Wir sind ein Venture-Fonds. Wir müssen vernünftige Returns produzieren, damit uns die Investoren weiterhin Geld geben. Aber wir glauben, und ich glaube auf Holz, das haben wir auch das bis jetzt geschafft, dass wir diese Returns erzeugen können und dann nicht in Dinge investieren müssen, die von denen wir nicht glauben, dass sie positiv sind. Ich meine, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber ich kann mich erinnern, wie Juul, also diese Vapes, so alle gesagt, oh, das ist eine Riesenfirma. Und dann habe ich gesagt, es ist nur eine neue Form, den Leuten von Nikotin abhängig zu machen. Das interessiert, das ist mit Sicherheit nichts Gutes für die Welt, da brauchen wir jetzt nicht mitzumachen. Das ist nur eins von vielen Beispielen, aber eins, das mich gerade erinnere.
Ich kann mich an ein Gespräch, was wir beide vor rund 10 Jahren schon mal geführt haben, erinnern, wo du mit leuchtenden Augen von der ermächtigenden Kraft der Blockchain berichtet hast, auch viele Investments in diesem Bereich gemacht hast. Zieh doch mal eine kurze Zwischenbilanz. Leuchten die Augen immer noch, wenn du den Begriff Blockchain hörst und insbesondere in Bezug auf die Frage, werden dadurch die Plattformen plötzlich dezentral betreibbar und so weiter?
Ich bin immer noch ein großer Fan der Dezentralisierung durch Blockchain und wir sehen zum Teil auch wirklich inzwischen große Erfolge. Also der internationale Handel, zum Beispiel in Nordafrika, ist sehr vereinfacht worden durch das Bestehen von Stablecoins. Der Zugang zu Formen der Überweisung, direkten Überweisung zwischen Firmen, die in verschiedenen Nationen arbeiten, die fragliche Banksysteme hatten zum Teil, die ist dadurch deutlich erleichtert worden.
Ja, und jetzt haben wir Trumpcoin und haben andere fragliche Formen der Finanzierung von private Bereicherung durch staatliche Akteure, will ich es mal nennen.
Ja. Ich meine, es ist so, ich schreibe das auch in meinem Buch, jede Technologie, die Menschheit erfunden hat, von der frühesten Technologie überhaupt, die früheste Technologie ist, die Fähigkeit, Feuer zu machen. Jede dieser Technologien hat gute und schlechte Anwendungen. Ich kann Feuer dazu verwenden, um Essen zu kochen, um Ziegel zu machen. Ich kann es aber auch verwenden, um zu foltern und um Dörfer abzubrennen. Also was Technologie macht, ist, dass sie den Raum des Möglichen erweitert. Und in diesem erweiterten Raum des Möglichen sind gute und schlechte Anwendungen. So etwas wie Trumpcoin ist ganz klar eine schlechte Anwendung. Das ist ganz klar, dass es hier um Selbstbereicherung, um Korruption geht. Sowas wie Stablecoins, wie USDC, die in vielen Bereichen der Welt, ich habe Nordafrika erwähnt, aber es ist auch Südostasien und andere Bereiche, wo es sehr großen Wirtschaftswachstum gibt, die hier es möglich machen, so Cross-Border-Trade sehr dramatisch zu vereinfachen. Das ist eine sehr gute Anwendung. Und ich glaube, die Herausforderung für die Gesellschaft ist es immer, wie holen wir die positiven Dinge aus der Technologie heraus und wie minimieren wir die negativen? Oft ist das im gleichen System. Also für mich das beste Beispiel davon ist YouTube. YouTube ist fantastisch, um Dinge zu lernen. Von wie repariere ich mein Fahrrad bis zu wie funktioniert die Quantenphysik. Und zwar Quantenphysik auf verschiedenen Ebenen. Erklär mir das, wie wenn ich, ein Fünfklässler bin oder Absolute Graduate Level Seminars, alles auf YouTube. Und dann natürlich auf YouTube auch sehr viele Conspiracy Theories und Radikalisierung. Auf der gleichen Plattform. Und da kann man meines Erachtens sich das nicht anschauen und sagen, das ist halt nur gut oder nur schlecht.
Das macht ja auch keiner, das wäre ja total naiv.
Ja, doch, das machen die Leute schon, weil TikTok wollen sie gerade verbieten. Also es ist schon so, dass man inzwischen dahin kommt und sagt, das ist binär. Und meines Erachtens ist es eben nicht binär. Auch TikTok hat gute und schlechte Dinge. Und es geht eben mehr darum, wie kann man grundlegend die Dynamik verändern, wie viel Macht die Plattformen haben gegenüber wie viel Macht die Endnutzer haben.
Wenn du dir die Entwicklung der letzten 20 Jahre anguckst, was macht dich optimistisch, dass zum Beispiel soziale Medien die Demokratie stärker fördern, als dass sie sie unterminieren?
Was ich glaube, ist, dass wir in einer großen Übergangsphase sind. Ich meine, das ist das Thema meines Buches. Wir sind in einer Übergangsphase. Das Industriezeitalter ist 20 Jahre über sein Verfallsdatum hinaus. Und ich würde mal sagen, dass die sozialen Medien hier schon auch nicht nur eine negative Rolle spielen, denn die Politik in den meisten Ländern hat versucht zu behaupten, dass es hier nichts zu sehen gibt, dass wir keine radikale Veränderung brauchen und einfach gesagt, ja, so kleine inkrementelle Veränderungen, mit denen kriegen wir das schon hin. Dass wir kitten einfach das Industriezeitalter. Und das, glaube ich, ist einfach nicht wahr. Und historisch hat es dann natürlich solche Übergänge zu Revolutionen geführt. Der Übergang vom Agrarzeitalter ins Industriezeitalter hat mehrere Revolutionen und dann auch mehrere Kriege. Unter anderem war das, weil es eben keine Möglichkeit gab für die Meinungen, die sich so gebildet haben, dass die überhaupt gesehen wurden. Man mag jetzt hier natürlich nur gern auf die negativen Dinge zeigen, aber Ich bin relativ davon überzeugt, dass, die sozialen Medien auch dazu beitragen, dass was Stimmung tatsächlich besteht, leichter sichtbar ist. Und oft wird dann meines Erachtens der Fehler gemacht, zu sagen, naja, ihr seid ja alle blöd, weil ihr für so und so wählen wollt. Kann man sich wen raussuchen, in welchem Land, anstatt zu sagen, was läuft denn eigentlich gerade falsch, dass die Leute denken, dass das die richtige Antwort ist. Und deshalb meine ich, auch bei sozialen Medien, ich würde jetzt nicht sagen, Hosiana, es hat funktioniert, es hat Riesenprobleme, aber die Probleme sind noch tiefgreifender, strukturelle Probleme in der Gesellschaft, die mit dem Übergang aus dem Industriezeitalter etwas zu tun haben. Und die sozialen Medien sind sehr stark auch ein Symptom des Umbruchs, nicht nur eine Kraft in dem Umbruch auch.
Du bist seit vielen Jahren sehr erfolgreicher Investor. Warum wolltest du auch noch Buchautor werden?
Ich schreibe das im Buch. Ich meine, das Schöne an dem, was ich mache, ist, dass wir so die Zukunft ein bisschen früher sehen und dass wir eben oft durch Startups sehen, was als nächstes kommt. Zum Beispiel, wir sind gerade sehr viel unterwegs im Bereich Roboter und im Roboterbereich tut sich gerade wahnsinnig viel und der Fortschritt mit Robotern ist extrem rasant. Ich habe eigentlich den Großteil meines Lebens damit verbracht. Seit meinem Studium in Harvard habe ich sowohl Informatik als auch Volkswirtschaft studiert. Also seit den späten 80ern habe ich mich eigentlich befasst mit den Fragen, was ist denn die Auswirkung dieser digitalen Fähigkeiten auf die Welt? Und ich bin überzeugt davon, dass wir eben den Grad des Übergangs, wie viel wir verändern müssen und wie radikal wir es verändern müssen, immer noch unterschätzen. Und das Ziel des Buches ist, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass der Diskurs ein bisschen offener ist über, was wir wirklich alles verändern müssen und wie schwierig das sein wird, das alles zu verändern.
Welche Rolle wird Technologie dabei spielen und was ist das Ziel?
Das Ziel
ist eine große Frage, muss ich zugeben.
Ja, nein, das Ziel, das ich im Buch beschreibe, ist eigentlich, den Menschen mehr ihre Aufmerksamkeit zurückzugeben und sie freier über ihre Aufmerksamkeit entscheiden zu lassen. Also wenn man nochmal kurz historisch denkt, im Agrarzeitalter sind ungefähr 80% der Aufmerksamkeit in der Landwirtschaft gesteckt, damit 20% der Aufmerksamkeit, und das war meistens auch nach Personen aufgeteilt, sich auf so Dinge wie Kunst und Philosophie und Administration, leider auch Kriegsführung, konzentrieren konnten.
Definiert doch ganz kurz für unsere Hörer, die es noch nicht sich intensiv mit deinem Buch befasst haben, den Begriff Aufmerksamkeit, wie du ihn verwendest.
Ja, ich verwende den Begriff Aufmerksamkeit als Zeit plus Intention. Das ist so ein bisschen wie im Englischen sagt man Velocity und Speed. Also Speed ist die Geschwindigkeit und Velocity, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, obwohl ich das im Buch übersetzt habe, aber es ist im Prinzip eine Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung. Und Aufmerksamkeit ist eben nicht nur, ich habe jetzt 2 Stunden verbracht, sondern ich habe 2 Stunden verbracht und an einem Thema X gearbeitet oder über ein Thema X nachgedacht. Oder wenn man sagt, ich habe jetzt 2 Stunden mit der Familie verbracht, dann könnte jeder an seinem Telefon gewesen sein oder wir könnten ein tiefes Gespräch geführt haben. Und Aufmerksamkeit ist eben die Zeit plus das, worauf wir unser Gehirn verwendet haben in dieser Zeit. Und ich würde sagen, wir stecken in einer Aufmerksamkeitskrise. Und diese Aufmerksamkeitskrise hat verschiedene Gründe. Ein Grund sind die sozialen Medien, weil die eben sehr aggressiv versuchen, unsere Aufmerksamkeit für sich selbst einzufangen, weil eben das bestehende Geschäftsmodell für die sozialen Medien ist die Werbung. Und Werbung, ich kann mehr Werbung verkaufen, wenn ich mehr Aufmerksamkeit eingefangen habe. Aber auch viel auf unsere Aufmerksamkeit steckt auch drin im Arbeitsmarkt. Ich meine, die Menschen müssen eben noch Jobs haben, damit sie leben können. Ein großes Argument meines Buches ist, dass wir jetzt die Technologie haben, dass eben viele Dinge automatisch ablaufen können, dass wir dadurch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit freisetzen können. Worauf kann diese Aufmerksamkeit dann verwendet werden, wenn sie freigesetzt ist? Da gibt es viele, viele Dinge. Das kann Kunst sein, Freunde, Natur, Gesundheit. Also es ist nicht so, dass jetzt die Menschen, glaube ich, hier plötzlich nicht wissen, was sie mit ihrer Aufmerksamkeit tun könnten. Aber es ist so im Moment, haben wir diese Krise, dass eben die Aufmerksamkeit in 4 Dingen drinsteckt, die nicht mehr so relevant sind oder sogar zum Teil auch negativ sind.
Wie sähe eine Welt aus, in der wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr auf Erwerbsarbeit richten müssten, sondern die Maschinen die Arbeit machen und der Staat die Roboterrendite halbwegs fair verteilt?
Ja, also ich denke, dass es eine Welt ist, in der wir sehr viele schöne Dinge machen können. Und das fängt an, damit eben die Art und Weise, wie man sich das ein bisschen anschauen kann, ist, man kann mal ein bisschen über Rentner nachdenken. Also Rentner haben ja im Prinzip so eine Art Grundeinkommen. Sie haben ja eine Rente, die sie kriegen und für die sie nicht mehr arbeiten müssen. Was machen die? Die reisen oft, die fangen neue Hobbys an, legen Schrebergarten an, die engagieren sich in der Community, die kümmern sich um andere Menschen und so weiter und so weiter. Ich denke, das könnte man eben über die Zeit immer weiter ausweiten auf immer mehr Menschen. Und das wäre meines Erachtens eine sehr positive Entwicklung.
Du bist ein großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, eine im Grunde alte Idee, die aber jetzt irgendwie im aktuellen technologischen und gesellschaftlichen Rahmen natürlich immer wieder so Zyklen durchläuft, habe ich den Eindruck. Ne? Vor 20 Jahren war sie ganz hip und dann kamen die ganzen Kritiker wieder und dann gab es so ein paar Studien, die gesagt haben, das ist doch nicht so super, wie die behaupten. Und dann gibt es wieder eine Studie, die es ein bisschen besser darstellt. Wie bist du mit dieser Idee, die ja eine zentrale in deinen Forderungen geblieben ist, wie gehst du mit diesen Zyklen um? Also berührt dich das gar nicht? Oder kommst du auch manchmal ins Grübeln und denkst,
so geil ist es
vielleicht auch nicht.
Viele gute Ideen brauchen einfach eine lange Zeit, bis sie zu einem Konsens werden. Und das, denke ich, ist hier nicht anders. Interessant, historisch interessant ist es, dass wir ja auch ein Sozialsystem schaffen mussten, als wir von dem Agrarzeitalter ins Industriezeitalter umgestiegen sind. Ich meine, Dinge, die die Leute heute für selbstverständlich nehmen, wie zum Beispiel Rente, gab es nicht. Die sind erfunden worden, unter anderem von Otto von Bismarck. Das heißt also, ich bin sehr optimistisch, dass man auch neue Systeme erfinden kann und die dann auch umsetzen kann. Aber natürlich dauert das eine Zeit lang, denn es ist so, dass es nicht nur hier darum geht, so etwas in der Gesetzgebung umzusetzen, sondern diese Zeitalter, die bringen mit sich natürlich auch eine ganze Kultur, ein Narrativ, dass eben die Arbeit eine Wertquelle für die Menschen ist und dass jemand, der nicht arbeitet, faul ist und so weiter. Deshalb denke ich, dass diese Übergänge, die kann man nicht übers Knie brechen. Aber ich bin sehr optimistisch. Meine Frau Gigi Danziger und ich, wir finanzieren ein eigenes Pilotprojekt seit einigen Jahren in der Stadt Hudson in New York. Das war, als wir es damals angefangen haben, 21 war das erste Pilotprojekt in einer Kleinstadt. Inzwischen gibt es viele andere. Das ist immer noch das lang laufendste Pilotprojekt. Bei uns kriegt jeder, der in dem Pilot mit drin ist, kriegt $500 im Monat für 5 Jahre garantiert. Und das ist dann doch eine lang genug Zeit, dass die Menschen wirkliche Veränderungen in ihrem Leben durchführen können. Insgesamt sind die Ergebnisse der Pilotprojekte eigentlich alle sehr positiv. Es gibt hier wenig Negatives zu berichten, würde ich mal sagen.
Warum habt ihr euch entschieden, dann so eine Art teilbedingungsloses Nebeneinkommen rauszugeben von $500? Kann man ja in den USA ganz gewiss keine Krankenversicherung finanzieren.
Nein, aber ich glaube, wir sind ziemlich davon überzeugt, dass der richtige Weg zu einem Grundeinkommen ist, mit niedrigen Beträgen anzufangen und den Weg langsam dort hineinzuarbeiten und auch darüber nachzudenken, dass Technologie fundamental deflationär ist. Das heißt also, der Grund, warum wir Inflation haben in der Welt und wir hatten einen großen Inflationsschub während Covid, war, dass wir in Covid haben wir plötzlich den Menschen Geld gegeben, das hat also die Nachfrage erhöht, genau zu dem Zeitpunkt, als das Angebot dramatisch geschrumpft ist, weil wir Sachen nicht produzieren konnten, wir konnten Sachen nicht von einem Land ins andere bringen, transportieren und so weiter. Und natürlich, wenn nicht die Nachfrage stärke in einem Moment, wo das Angebot schrumpft, werden die Preise steigen. Das ist Economics 101. Der zweite Grund, warum wir Inflation haben, ist, weil wir sehr viel Geld drucken. Das ist in den USA der Fall, das ist in Europa der Fall. Aber wenn man mal weggeht von diesem monetären und diesen kurzfristigen Effekten, diesen Covid-Effekten, Technologie ist deflationär. Das heißt also, die Kosten für Dinge werden immer billiger. Man kann das auch in den Statistiken sehen. Die Dinge, die teurer geworden sind, sind Dinge, die große Dienstleistungskomponenten enthalten. In den USA war das insbesondere die Erziehung und auch das Gesundheitswesen. Aber heute schon kann ich in der Erziehung sehen, wo das hingeht. Und ich schreibe da mein Buch drüber. Ich meine, ich kann heute wie ich vorhin schon erwähnte, fast alles über YouTube lernen. Ich kann heute ChatGPT als privaten Tutor haben, fast kostenlos im Prinzip. Studie nach Studie zeigt, dass der beste Erfolg bei besserer Erziehung ist, einen Privattutor zu haben. Das ist eine Zwei-Sigma-Intervention im Erziehungswesen, im Lernen. Wir können heute schon sehen, dass Diagnose durch KI-Modelle möglich ist und dass sie gut ist, dass sie hohe Qualität hat, oft bessere Qualität als die von Ärzten. Und das heißt also, wenn wir hier unsere Karten richtig spielen, dann muss das Grundeinkommen nicht 2000 Euro sein. Das Grundeinkommen könnte vielleicht 800 Euro sein. Und das könnte genug sein. Dann sagen die Leute, ah, es ist so teuer, irgendwo zu wohnen. Aber wenn man sich mal die Geburtenraten anschaut, es wird billig werden zu wohnen. Wir werden weniger Menschen werden. Das heißt also, ich glaube, wenn man das zu statisch angeht, dann würde man einen großen Fehler machen. Denn man muss das dynamisch sehen. Wo gehen wir hin? Wo geht die Welt hin? Nicht, wo sind wir heute? Und das Ziel des Grundeinkommens ist nicht, dass jetzt jemand in New York City leben kann. Das Ziel des Grundeinkommens ist, dass jemand nicht unbedingt arbeiten muss, wenn sie nicht arbeiten wollen. Und dann vielleicht wohin ziehen können. Also es gibt ja zum Beispiel in Europa, auch in Italien zum Beispiel, gibt es ganze Dörfer zum Kaufen, weil dort niemand wohnen kann im Moment, weil es dort keine Arbeit gibt.
Für einen Euro sogar. Man muss dann allerdings gewisse Sanierungsauflagen, die sind dann ein bisschen deutlich
höher. So, und in dem Moment, wo man ein Grundeinkommen hätte, da könnten sich ein paar Leute zusammentun, das kaufen und wieder aufbauen und sich Zeit nehmen. Im Buch schreibe ich auch über die Idee, dass es immer noch bestimmte Jobs geben wird. Ich nenne die Human qua Human Jobs. Das heißt also, in vielen Bereichen wollen wir einfach mit einem Menschen umgehen, nicht mit einer Maschine. Und wir wissen das schon, weil es gibt die aufgezeichnete Musik, gibt schon seit langer, langer Zeit. Und wir gehen trotzdem gern zu einem Konzert. Denn es ist einfach was anderes, eine Live-Aufführung, wo man eben eine emotionale Resonanz hat zwischen dem Performer und der Audience. Und genauso etwas gibt es im Bereich Food zum Beispiel. Es ist einfach wunderschön, wenn man in ein kleines Restaurant geht oder privat zu jemandem geht und die kochen für einen. Und die machen das mit Liebe. Das hat einen ungeheuren emotionalen Wert für uns als Menschen. Das heißt also, auch wenn es jetzt einen Roboter gäbe, der jetzt ganz toll kochen kann, werden wir trotzdem in bestimmten Situationen sagen, ich würde einfach ganz gern etwas, das von einem Menschen gekocht ist. Langfristig glaube ich, dass wir uns hier keine Gedanken machen müssen, dass wir irgendwie so dieses Wall-E-Szenario, dass wir nur alle so rumsitzen und unsere großen Slurpee-Drinks trinken und nicht mehr aus dem Sitz rauskommen. Ich denke, die Menschen haben viel Initiative, um interessante Dinge zu tun. Natürlich müssen wir ein Schulwesen schaffen, das ihnen diese Initiative nicht abtrainiert.
Ja, oder große Sprachmodelle und Lern-Apps, die dazu beitragen, dass die Neugier erhalten bleibt, oder? Was hast du oder was habt ihr, du und deine Frau, aus dem Projekt in Hudson gelernt, was ihr noch nicht wusstet?
Das Wichtigste, die wichtigste neue Erkenntnis einfach ist es, wie tief diese kulturelle Überzeugung geht, dass man eigentlich irgendwie nichts umsonst kriegen darf. Das ist einfach, dass da was völlig moralisch falsch ist, etwas umsonst zu kriegen. Und dass das oft von anderen Menschen immer noch so konstruiert wird, sagt, naja, ihr habt ja nichts gemacht, um das zu verdienen. Und ergo ist das irgendwie falsch, dass ihr das kriegt. Ich glaube, wenn man, so wie ich, sehr lange über diese Probleme nachgedacht hat und denkt, natürlich, das ist die offensichtliche Lösung, dann versteht man oft nicht, wie tief dieses Cultural Narrative, wie tief das in vielen Menschen drin sitzt. Die Menschen natürlich hinterfragen viele andere Dinge nicht, die sie jetzt kriegen hier. Ich sage mal zum Beispiel, wir alle können in die Apotheke gehen und haben Zugang zu Antibiotika. Die haben wir nicht erfunden. Das ist unser Wissenserbe von vorhergehenden Generationen. Und diese Dinge, die sind halt sehr tief in Kultur, auch in Religion. Und wenn man sich die vorhergehenden Übergänge anschaut, zum Beispiel den Übergang aus dem Jäger-Sammler-Zeitalter ins Agrarzeitalter, da hat sich die Religion komplett verändert. Aus dem Übergang im Agrarzeitalter ins Industriezeitalter hat sich die Religion verändert. Eben zum Beispiel auf die protestantische Arbeitsethik, die Umstellung. Das ist eine radikale Veränderung, wie die Menschen über Religion im christlichen Bereich nachdenken. Aber gibt's ähnliche Parallelen im Confucianism. das ist für mich immer das, die Überraschung zu sehen, dass es Menschen oft schwer fällt, auch sogar denen, die das kriegen und die sagen, es ist so toll und es hat einen riesen Unterschied gemacht. Und dann trotzdem haben sie irgendwie noch so ein Gefühl von Guilt, von Schuldgefühl, dass sie jetzt das kriegen und jemand anderes es nicht kriegt und so. Und deshalb, glaube ich, ist die Antwort dann, das muss universell werden. Das muss eben das sein, was gesellschaftlich, was eben so passiert das. Und dann, dass dann die Einzelnen nicht mehr das Gefühl haben, dass sie hier irgendwie, dass das ein persönliches Versagen ist oder dass sie es nicht verdient haben.
Verstehe. Wie verändert generative KI gerade deinen Aufmerksamkeitsbegriff? Ich frage, ne, mit dem Hintergrund, dass, als ich mich das erste Mal mit einem damals amerikanischen Buchprojekt befasst habe, da gab es ja noch nicht die Sprachmodelle oder auch Videomodelle, die ein wichtiges Gut unserer Aufmerksamkeit, Texte oder Videos oder was auch immer, zu Grenzkosten null produzieren konnten. Und was wir zurzeit sehen, ist ja eben, dass es eine Explosion von Dingen gibt, denen wir Aufmerksamkeit widmen können, im Guten wie im Schlechten. Ja. Aber ja, du bist der Frage ja immer nachgegangen, was ist das Angebot für Aufmerksamkeit in der Zeit nach dem Kapital? Und da hat sich das Spiel ja in den letzten 3 Jahren grundlegend verändert.
Ja, zum einen glaube ich, dass wir natürlich hier Hilfe kriegen in der Aufmerksamkeitsknappheit von den Maschinen. Also zum Beispiel in der Forschung, denke ich, wir haben nicht genug menschliche Aufmerksamkeit drauf, neue Antibiotika zu entwickeln. Und wir werden aber jetzt Maschinen haben, die ihre Aufmerksamkeit darauf verwenden können. Das löst aber noch nicht das Problem, dass unsere Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern in der Politik, die wird natürlich geleitet auch von der Aufmerksamkeit der Menschen auf verschiedene Themen. Und man muss sich nur mal die Temperaturen in der Welt im Moment anschauen, um zu wissen, dass die globale Erwärmung sich unglaublich beschleunigt. Selbst wenn jetzt Maschinen hier Aufmerksamkeit darauf verbringen können, zu sagen, wie mache ich bessere Batterien? Zum Beispiel haben wir eine Firma bei uns im Portfolio, die verwendet KI, um bessere Batterien zu entwickeln. Das ist toll, weil diese Maschinen haben, die können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten, um bessere Batterien zu entwickeln. Das hilft mit der Aufmerksamkeitsknappheit. Aber wenn man dann wieder Regierungen hat, die sagt, oh, wir wollen jetzt keine Solarenergie und wir wollen keine Batterien und das ist nicht wichtig, sondern wir machen weiter Öl und Gas, dann nützt es uns relativ wenig, dass wir hier jetzt Maschinen haben, die uns mit der Aufmerksamkeit helfen. Das heißt also, die menschliche Aufmerksamkeit, die zu befreien, damit sie sich wirklich den wichtigen Themen zuwenden kann, ist weiterhin eine extrem wichtige Aufgabe, weil die Menschen die Politik betreiben. Vielleicht ändert sich das auch mal in der Zukunft, aber da sind wir noch lange weit davon weg. Und bis jetzt haben wir viel zu wenig menschliche Aufmerksamkeit auf den wirklich wichtigen Themen. Und weil wir nicht genug Aufmerksamkeit drauf haben, deshalb schafft die Demokratie es im Moment nicht, diese großen Themen anzugehen.
Wo wir gerade bei Regierungen sind, die Zukunft der Energieversorgung in fossilen Industrien sehen. Ein anderer Ökonom mit ganz großem Verständnis für Technologie ist Tyler Cohn, das ist ein Podcast, ich extrem schätze, Conversations with Tyler, der sagt immer mal wieder, in 3,5 Jahren, dann wenn die Trump-Leute dann aus dem Weißen Haus wieder draußen sind, dann können wir eigentlich wieder neu starten und können die Dinge in die richtige Richtung lenken. Für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommen könnte?
Naja, ich will mal 2 Sachen sagen. Das erste ist, die Solarenergie wird immer billiger, egal was jetzt irgendeine Regierung hier macht. Das ist einfach der technologische Fortschritt. Bei Solar muss man immer die Kosten sehen, sowohl der Solargenerierung als auch der Speicherung. Und die Speicherung wird im Moment auch immer billiger, weil die Batterienspeicher, zum Beispiel letztes Jahr von 24 auf 25 ist Batteriespeicherung um 20-25% billiger geworden im Verlauf von einem Jahr.
Insofern, aber vielleicht, das könnte auch erstmal vor allen Dingen über Produktionskapazitäten.
Nein, das ist einfach technologischer Fortschritt. Das ist einfach, ich meine, ich fahre seit 10 Jahren, über 10 Jahren elektrische Autos inzwischen und einfach die Energy Density, die steigt halt gigantisch und die Produktionskosten fallen, weil wir halt zum Beispiel auch, da gab es kurz so eine Frage, gibt es genug Lithium in der Welt? Und dann die Antwort ist ja, es gibt wahnsinnig viel, wir haben es jetzt plötzlich gefunden. Und also nein, es sind wirklich die Kosten, die hier runtergekommen sind, es ist nicht eine Überproduktionsfrage. Und insofern glaube ich, dass hier schon so mal ein paar Jahre zu versuchen, hier dagegen zu steuern, dass das langfristig nicht erfolgreich sein wird. Aber trotzdem, ein so paar Jahre stellen einen großen Verlust dar. Ich glaube, man kann hier nicht das einfach so vom Tisch wischen, wie Tyler das vielleicht will, sondern diese Jahre werden sehr für die USA, glaube ich, einen langfristigen Kostennachteil herbeiführen. Genau wie Europa heute einen irren Kostennachteil bei der Energie hat, durch viele Jahre verrückter Energiepolitik.
Wer deinen Blog verfolgt, Continuations, der merkt schnell, dass du auch viel liest, viel aufnimmst, dich gut informierst, viele immer interessante, inspirierende Quellen hast. Was waren die Quelle, kulturelle Quelle, Film, Netflix-Serie, Podcast, Buch, was auch immer, was du kürzlich gelesen oder gesehen hast, wo du wieder gedacht hast, das ist ja spannend, das wusste ich noch nicht, das ist neu, das ist inspirierend, da muss ich tiefer graben.
Ich habe ein sehr schönes Buch gerade gelesen von dem Autor Eric Hoel heißt er. Das heißt The World Behind the World. Und da geht es um Fragen von Consciousness und von freien Willen des Menschen und eben nicht nur von einem philosophischen Ansatz her, sondern auch von einem wissenschaftlichen Ansatz. Und das ist für mich eines der super interessanten Themen im Moment. Wir haben unglaublich viel technologischen Fortschritt und wir brauchen dringend moralischen Fortschritt. Und der moralische Fortschritt meines Erachtens kommt von der Philosophie. Und die Philosophie ist, glaube ich, viele Irrwege gegangen über viele Jahre hinweg. Und jetzt sind wir im Moment, wo wir wieder sehen, dass wir Philosophie besser verbinden können mit den Grundlagen der Physik. Und das ist für mich das interessanteste Thema. Das interessanteste und wichtigste Thema ist moralischer Fortschritt und wie können wir den vorantreiben. Es ist ein sehr langfristiges Projekt, aber auch ein extrem wichtiges Projekt.
Okay, das ist jetzt eine sehr fiese vorletzte Frage. Nämlich wie? In 30 Sekunden oder in 60 Sekunden? Also wie es nicht geht, das hat die Philosophie die letzten Jahrzehnte ganz gut vorgemacht. So, wie geht es?
Ja, ich meine, ich habe in meinem Buch ist da schon der Anfang davon drin. Also das Buch hat ein Kapitel über Werte und woraus sich diese Werte ableiten lassen. Im Buch geht es sehr viel um das Konzept des Wissens und das ist hier dran zu arbeiten, der Frage der Werte, wo kommen Werte her, wie können wir diese Werte in der KI abbilden, das sind extrem wichtige Fragen. Meine Frau und ich unterstützen hier ein Projekt in den USA, das heißt Values Lab, das ist auch eine deutsche Philosophin, die an der Columbia University ist, Katja Vogt. Das ist das wichtige Thema meines Erachtens, ist moralischer Fortschritt.
Und Alignment der menschlichen Werte in der KI? Ist das was du damit andeutest?
Das ist ein Teil davon. Das erfordert aber auch eben, dass wir Fortschritte machen, damit wir eigentlich wissen, in welche Richtung dieses Alignment gehen sollte.
Haben wir auch eine spannende Folge zu mit Thorsten Zander. Könnt ihr von da reinhören. Der macht so neuroadoptive KI. Also Badekappe aufsetzen und gucken, was im Gehirn so passiert, wenn wir irgendwie mit Gefühlen und Bewertungen und so zu tun haben. Sehr spannende Folge. An dich die letzte Frage, lieber Albert, wie an alle meine Gäste. Welche Sprunginnovation, und es darf nicht das bedingungslose Grundeinkommen sein, weil das wissen wir ja, dass du das haben möchtest. Welche Sprunginnovation möchtest du gerne im Jahr 20, 50, 25 Jahre von heute in der Welt sehen, die das Leben von dir, vielleicht von deiner Frau, von deinen Kindern, von allen, die du schätzt und liebst, dann radikal verbessern könnte?
Energy too cheap to meter.
Okay. Energie muss so, hatten wir schon öfter hier, ja? Genau.
So viel Energie, dass sie praktisch kostenlos ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich muss ein Recht, ein menschliches Recht drauf haben, dass ich eine KI habe, die mich vertritt gegenüber der digitalen Welt und der Welt generell. Die nicht für Google oder Anthropic oder OpenAI arbeitet, sondern für mich. Das ist auch extrem wichtig. Also AI-Agenten, die mein Bestes am Herzen haben und das Beste meiner Gemeinde, meiner naheliegenden Community, meiner Familie und nicht eben für jemand anderen arbeiten.
Woher weiß die KI, was du willst, was deine Werte sind?
Ja, das ist eben, da brauchen wir eben einen gewissen, da brauchen wir solche Dinge wie das Values Lab dafür oder was hier jemand mit der Badekappe macht.
Albert, danke für deine Zeit.
Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr uns eine kleine Review in der Podcast-App hinterlasst oder wenn ihr diese oder andere Folgen mit euren Freundinnen und Freunden teilt. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Auch dir wie immer ganz herzlichen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt, ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.